das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Jens Riewer.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. In Hessen und Niedersachsen sind in zwei Fällen gehäuft Corona-Infektionen aufgetreten. Der Ausbruch in Hessen kann auf einen Gottesdienst in einer Frankfurter Baptistengemeinde zurückgeführt werden. Seit der Veranstaltung am 10. Mai sind mehr als 40 Infizierte erfasst worden. Im niedersächsischen Landkreis Leer wurden mehrere Menschen nach einem Restaurantbesuch positiv getestet. Für viele weitere dort gilt häusliche Quarantäne.
Am Abend vor der offiziellen Wiedereröffnung wollte der Restaurantbesitzer die Abläufe für das Personal üben, lud dafür am 15. Mai 40 Geschäftspartner zum Probeessen unter Corona-Auflagen ein.
Ich kann definitiv sagen, dass wir uns dran gehalten haben. Wir haben die Abstände gewahrt für die Gäste mit den Tischen. Wir haben die Listen ausgelegt für die Leute, die gekommen sind. Es haben sich alle eingetragen, Vorschriften. Es steht überall Desinfektionsmittel aus.
Dennoch befinden sich nun rund 70 Personen in häuslicher Quarantäne. 11 sind bislang positiv auf das Coronavirus getestet worden, unter ihnen auch der Betreiber. 3 Tage nach der Veranstaltung war das Gasthaus noch geöffnet. Der Landrat zweifelt mittlerweile an der Version der Mitarbeiter.
Es werden Zeugen befragt. Wir haben erste Hinweise darauf, dass dort kein Mund-Nase-Schutz dann durch den Betreiber getragen worden ist, dass man sich an den Tisch gesetzt hat, dass es auch zu Körperkontakt gekommen ist.
Untersucht wird, ob es persönliches Fehlverhalten oder Mängel im System waren. Bereits vor der Wiedereröffnung von Restaurants hatten Experten vor der Ansteckungsgefahr in solchen geschlossenen Räumen gewarnt. Beim Hotel- und Gaststättenverband wächst nun die Angst vor einem Imageverlust.
Besorgt sind wir deshalb, weil wir die Befürchtung haben, dass viele unserer Gäste von diesem einmaligen Vorgang dort vor Ort Rückschlüsse ziehen auf das Gastgewerbe in Niedersachsen generell.
Heute wurde ein weiterer Corona-Ausbruch nach den Lockerungen bekannt. Infolge eines Gottesdienstes einer Baptistengemeinde vor knapp 2 Wochen in Frankfurt haben sich etwa 40 Menschen infiziert. Eine Person befindet sich im Krankenhaus. Etwa 100 sollen an dem Gottesdienst teilgenommen haben. Wie dieses Ausbruchsgeschehen in Frankfurt zeigt, kann eine einzige Veranstaltung mit sehr vielen unterschiedlichen Kontakten weitreichende Konsequenzen für das Infektionsgeschehen nach sich ziehen, heißt es vom Main-Kinzig-Kreis. Das Problem hier? Die Verfolgung der Infektionsketten. In Gotteshäusern müssen nämlich keine Gästelisten geführt werden. Die Stadt Hanau zog Konsequenzen. In diesem Stadion sollte morgen ein Fastengebet mehrerer muslimischer Gruppen stattfinden. Das wurde nun abgesagt.
Wir wären weder behördlicherseits noch seitens des Veranstalters, unsere Überzeugung, in der Lage gewesen, morgen unter den strengen Rahmenbedingungen das zu garantieren. Dieses Risiko war uns zu groß. Das wäre irgendwo, wenn wir das jetzt aufgrund der jüngsten Entwicklung hätten weiterlaufen lassen, irgendwo zwischen Leichtsinn und Verantwortungslosigkeit.
Für das Gebet ist viel geworben worden. Möglicherweise wären bis zu 1.000 Gläubige gekommen.
Thüringens Ministerpräsident Ramelow hat für sein Bundesland die Aufhebung der Corona-Beschränkungen zum 6. Juni in Aussicht gestellt. Er werde dem Kabinett in der kommenden Woche entsprechende Vorschläge unterbreiten. Mit Blick auf Masken- und Abstandspflicht sowie Kontaktbeschränkungen sagte der linken Politiker der ARD, es gehe darum, von allgemeinen, strafbewehrten Verboten auf Gebote umzusteigen. Statt landesweit Vorgaben zu machen, werde man, wo es nötig sei, örtlich begrenzt eingreifen.
Auch heute gab es in vielen deutschen Städten Demonstrationen gegen die Corona-Einschränkungen. Meist kamen weniger Menschen, als angemeldet waren, etwa in Stuttgart. Hier hatte vor einer Woche die bundesweit größte Protestveranstaltung stattgefunden. Manche Kundgebungen wurden wegen schlechten Wetters kurzfristig abgesagt, so auch die auf der Münchner Theresienwiese. In Berlin löste die Polizei eine Versammlung von Reichsbürgern auf, weil zu viele Menschen auf dem Platz waren.
Politik und Justiz haben den 71. Jahrestag des Grundgesetzes zum Anlass genommen, sich zu den Corona-Protesten zu äußern. Bundeskanzlerin Merkel verteidigte die staatlichen Maßnahmen in ihrem Podcast. Diese seien notwendig und sollten so kurz wie möglich andauern. Bundespräsident Steinmeier begrüßte in der Süddeutschen Zeitung die Debatte über die Corona-Politik, warnte aber vor einer Vereinnahmung der Proteste. Der Präsident des Bundesverfassungsgerichts Habart erklärte in der Nordwestzeitung, die Grundrechte würden nicht ausgesetzt, sie gelten aber in der Krise anders und verwies auf den Mindestabstand beim Demonstrieren. Auch in Spanien gab es heute Proteste gegen die Corona-Maßnahmen der Regierung. Die rechtspopulistische Partei Vox hatte dazu aufgerufen. Tausende Menschen beteiligten sich an Autokorsos in rund 50 Städten. Spanien zählt zu den am stärksten von der Corona-Pandemie betroffenen Ländern. Im März hatte die Regierung strikte Ausgangssperren verhängt. Seit knapp 2 Wochen werden die Beschränkungen schrittweise gelockert.
Sanchez tritt zurück und Viva España, sie wollen ihr altes Spanien wiederhaben. Nicht nur das Spanien vor Corona, sondern auch ein Spanien ohne linke Regierung. Anders als in den meisten spanischen Regionen wird die strenge Ausgangssperre in Madrid erst ab Montag gelockert. Dieser Autokorso aber darf stattfinden. Die Demonstranten nutzen ihn, um mit der Regierung abzurechnen. Es hat sich viel Wut aufgestaut. Die Leute sind es einfach leid, von Sozialisten und Kommunisten regiert zu werden. Sie haben den Alarmzustand ausgenutzt, um uns unserer Grundrechte zu berauben. Wären sie zurückgetreten, dann hätten wir weniger Tote. Und jetzt kommt die wahre Krise, die Wirtschaftskrise. Gut 12 Kilometer weiter, ein Arbeiterviertel im Süden von Madrid. Seit 6 Uhr früh stehen sie an. Arbeitslose, Kurzarbeiter oder Migranten, die nie einen richtigen Arbeitsvertrag hatten und jetzt vor dem Nichts stehen. 1300 bedürftige Familien sind es allein hier, schätzen die Helfer. Wir hätten sowas nie erwartet. Wir dachten, die Stadt würde sich bald kümmern, Hilfe organisieren. Aber das geht jetzt hier schon seit 6 Wochen so und es scheint nicht, als ob von den Behörden eine Lösung käme. Den ärmsten Familien will die Regierung eine Art Grundeinkommen zahlen. Davon abgesehen bleibt aber der Druck auf Ministerpräsident Sanchez enorm, die Wirtschaft wieder in Gang zu bekommen. Für den Sommer setzt er vor allem auf den Tourismus. Deswegen kann ich Ihnen sagen, dass wir uns unter entsprechenden Sicherheitsbedingungen ab Juli wieder für Besucher aus dem Ausland öffnen. Ab Juli, das ist später als in vielen anderen Reiseländern. Denn Stand jetzt dürfen sich bis dahin auch die meisten Spanier nicht frei im Land bewegen.
Mit einem eigenen Papier haben sich 4 EU-Staaten gegen die Vorstellungen Deutschlands und Frankreichs zum Wiederaufbau nach der Corona-Pandemie gestellt. Österreich, Dänemark, Schweden und die Niederlande wollen die Wirtschaft in der EU über Kredite wieder ankurbeln und nicht über Zuschüsse, wie Kanzlerin Merkel und Präsident Macron es vorschlagen. Zum Umfang des Wiederaufbauprogramms äußern sich die 4 Staaten nicht.
Freckige 4, die geizigen 4. Das niederländische Wort klingt für manchen fast komisch, doch so werden in Brüssel derzeit die Regierungschefs aus den Niederlanden, Österreich, Schweden und Dänemark bezeichnet. Sie selbst nennen ihren Kreis etwas eleganter die sparsamen 4. Den 500 Milliarden Euro Plan von Merkel und Macron lehnen sie ab.
Wir wollen keine Schuldenunion und auch keinen Einstieg in eine Schuldenunion durch die Hintertür. Und daher ist für uns der wichtigste Punkt, dass es eine zeitliche Befristung gibt.
In einem heute bekannt gewordenen Gegenvorschlag fordern die 4 Länder, Corona-Hilfen dürften nur als Kredite vergeben werden, nicht als Zuschüsse. Die Empfängerländer sollten im Gegenzug zum Beispiel ihr Steuersystem reformieren. Die Hilfen sollen auf maximal 2 Jahre befristet werden und es dürfe keine gemeinsamen Schulden geben. Letzteres bedeutet im Klartext, die EU-Kommission könnte zwar gemeinsam Kredite aufnehmen, zurückzahlen müssten aber die Empfänger der Corona-Hilfen und nicht die ganze EU. Aus Italien hieß es, die Vorschläge seien defensiv und ungeeignet. Die Kanzlerin mahnte zu Zusammenhalt angesichts von Corona.
Wir werden dafür Sorge tragen, dass Europa aus dieser Krise so hervorgeht, dass es auch weiter gemeinsam für Frieden und Wohlstand kämpfen kann.
Rein formal hätten die sparsamen 4 die Möglichkeit, die Corona-Hilfen der EU platzen zu lassen. Doch hier in Brüssel geht man davon aus, dass man sie noch umstimmen kann. Denn auch in Dänemark oder den Niederlanden gibt es warnende Stimmen, dass man zu klein sei, um die Verantwortung zu tragen für einen womöglich historischen Bruch in der EU.
Die Türkei hat wegen der Corona-Pandemie erstmals eine landesweite Ausgangssperre für die rund 82 Millionen Einwohner verhängt. Sie trat um Mitternacht kurz vor Ende des Fastenmonats Ramadan in Kraft und gilt bis Dienstagnacht. Die Türkei meldete zuletzt rund 155.000 Corona-Infizierte. Betroffen sind auch Gefangene im Hochsicherheitsgefängnis Silivri nahe Istanbul.
Es ist das größte Gefängnis Europas. Silivri im Westen von Istanbul. Hier sitzen auch hunderte politische Häftlinge ein. Nun wurde bekannt, dass mindestens 82 Gefangene an Covid-19 erkrankt sind. Angehörige sind verzweifelt. Ein Vater erzählt uns, statt auf der Krankenstation sei sein infizierter Sohn in einer Gemeinschaftszelle. Es gibt in dieser Zelle kaum Hygiene. Sie geben ihnen zu wenig Seife und Reinigungsmittel. Und 39 Personen müssen auf eine Toilette gehen. Dass Häftlinge trotz der Pandemie derart schlecht versorgt würden, sei unverantwortlich, sagt der Anwalt Denis Dilek. Das Virus ist dasselbe. Warum ist dann im Gefängnis der Umgang damit ein ganz anderer? Menschen dürfen hier nicht anders behandelt werden, nur weil sie Häftlinge sind. Doch selbst unter den Häftlingen unterscheide Ankara, sagen Kritiker. Vor wenigen Wochen wurden 90.000 Gefangene vorzeitig entlassen, unter ihnen auch Gewalttäter. Als Schutzmaßnahme wegen Corona, denn seit dem Putschversuch 2016 sind türkische Gefängnisse völlig überfüllt. Ausgenommen von der vorzeitigen Haftentlassung waren jedoch Gefangene, die wegen Terrorvorwürfen einsitzen. Viele Journalisten fallen unter diese Gruppe. Medienangestellte, Anwälte, gewählte Politiker und sehr viele Beamte, die nach dem Putschversuch entlassen wurden und die nun als mutmaßliche Terroristen weiter in den Gefängnissen sitzen. Dort spitzt sich die Lage weiter zu. Inzwischen wurde der erste Covid-19-Todesfall in Silivri bekannt.
In der Fußball-Bundesliga bleibt Borussia Dortmund dem Tabellenführer Bayern München dicht auf den Fersen. Drei Tage vor dem Spitzenspiel gegen die Bayern bezwang der Tabellenzweite den VfL Wolfsburg mit 2:0.
Mit einer Gedenkminute für die Corona-Toten und die vielen Helferinnen und Helfer in der Pandemiekrise begann auch in Wolfsburg wie in allen Bundesliga-Stadien an diesem Spieltag die Partie gegen Dortmund. Die Gäste in Gelb taten sich gegen eine dicht gestaffelte VfL-Defensive schwer. Nach einer guten halben Stunde kombinierte sich die Borussia dann doch durch die engen Räume und erzielte durch Rafael Guerrero das 0:1. Dortmunds Trainer Lucien Favre sah nach dem Seitenwechsel stärker werdende Wolfsburger, für die Steffen die beste Möglichkeit vergab. Die Entscheidung fiel in der 78. Minute, als Hakimi einen Konter erfolgreich zum 0:2 abschloss. Der eingewechselte Sancho verbuchte dabei seine 17. Torvorlage. 8 Minuten vor dem Ende wurde Felix Klaus nach Videoüberprüfung für dieses Foul an Akanji mit Rot vom Platz gestellt. Dortmund feierte seinen 9. Sieg im 10. Rückrundenspiel und zeigte sich gut gerüstet für das Top-Duell mit Spitzenreiter Bayern am nächsten Dienstag.
Nur noch weg und durchschnaufen. Florian Kohfeldt, Werder Bremens Trainer, feierte in Freiburg den ersten Bundesligasieg seit über 4 Monaten. Der kostete allerdings Nerven. Sein Team ging nach Klaasens Traumpass nach 19 Minuten verdient in Führung. Leonardo Bittencourt belohnte Bremen für einen mutigen und engagierten Auftritt im Breisgau. Der Tabellenvorletzte klar verbessert, doch in der zweiten Hälfte spielte fast nur noch der Sportclub Freiburg und kam in der 89. Minute zum vermeintlichen Ausgleich. Nach Petersens Postenschuss traf Innenverteidiger Manuel Gulde. Doch zur Erleichterung von Florian Kohfeldt nahm Schiedsrichter Robert Hartmann das Tor nach Videobeweis zurück. Abseits. Nils Petersen bei seinem Abschluss einen Schritt zu weit vorne. Auch die letzte Chance des Ex-Bremers Petersen in der 6. Minute der Nachspielzeit parierte Bremens Torwart Pavlenka. Werders langes Warten auf einen Sieg vorbei.
Die weiteren Ergebnisse: Mönchengladbach, Leverkusen 1:3, Paderborn, Hoffenheim 1:1. Im Spiel München gegen Frankfurt steht es kurz vor Schluss 5:2. Bereits gestern hatte Hertha BSC gegen Union Berlin mit 4:0 gewonnen. Morgen gibt es 3 Partien. Schalke empfängt Augsburg, Mainz spielt gegen Leipzig und Köln trifft auf Düsseldorf. Die Tabelle. München hatte einen Punkt Vorsprung auf Verfolger Dortmund, Leverkusen auf Rang 3, dann Mönchengladbach, Leipzig, Wolfsburg und Freiburg. Hertha BSC auf Platz 10, dahinter Köln, Union Berlin und Frankfurt, auf den Abstiegsrängen Düsseldorf, dann Bremen und am Tabellenende Paderborn. Und hier die Lottozahlen. 1, 4, 11, 17, 27, 35, Superzahl 8. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Weitere Gewinnzahlen finden Sie auf tagesschau.de und im ARD-Text ab Tafel 580. Und nun die Wettervorhersage für morgen Sonntag, den 24. Mai.
Das atlantische Sturmtief sorgt für windiges, kühles und wechselhaftes Wetter. Der Süden Deutschlands profitiert morgen allerdings schon von Hochdruckeinfluss. Der Regen an den Alpen zieht heute Nacht rasch ab, sonst überwiegend trocken und teilweise klar. Morgen gibt's mehr Wolken als Sonne und erst im Norden, später auch in der Mitte Schauer und einzelne Gewitter. Im Süden und Südwesten scheint dagegen oft die Sonne und Schauer sind eher die Ausnahme. An der Nordsee heute Nacht über 10 Grad, sonst gibt es meist nur einstellige Werte. Morgen fast überall recht kühl, im Süden bei Sonnenschein immerhin noch um 20 Grad. Am Montag vor allem im Osten wechselhaft, sonst eine meist trockene Mischung aus Sonne und Wolken. Auch in den folgenden Tagen liegen die westlichen Landesteile auf der sonnigeren Seite. Wärmer wird es überall.
Pina Atalay hat um 23.15 Uhr diese Tagesthemen. Neue Corona-Ausbrüche, Leichtsinn oder Folge der Lockerungen und Kampf der Giganten, wie die Pandemie die Machtverhältnisse zwischen den USA und China verschiebt. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.